Deutschlandfunk. Der Tag.
Der Generalbundesanwalt hat übernommen die Ermittlungen im Todesfall Walter Lübcke. Seit dem Wochenende sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wir wissen noch nicht so richtig viel, aber es heißt, er solle alte Verbindungen zu Rechtsextremen haben. Und die Ermittler gehen derzeit auch von einer politisch motivierten Tat aus. Also ein deutscher Politiker, vielleicht erschossen von einem Rechtsextremen. Wir sprechen gleich über die bisher bekannten Hintergründe und die mediale Aufmerksamkeitsökonomie. Wir schauen vor dem Hintergrund der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz nach Sachsen auf den Umgang mit der AfD. Und wir beschäftigen uns mit Menschenrechtsverletzungen in China, wo möglicherweise Menschen gezielt getötet werden, um ihre Organe zu entnehmen. Das klingt dystopisch, es gibt aber viele Indizien, die dafür sprechen, dass das tatsächlich passiert. Ein recht düsterer Tag heute im Deutschlandfunk mit Ann-Kathrin Büsker. Moin.
Wir gehen aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes davon aus, dass es sich um einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat handelt. Hierfür sprechen insbesondere das Vorleben des Beschuldigten und seine öffentlich wiedergegebenen Meinungen und Ansichten.
So ein Sprecher des Generalbundesanwaltes in Karlsruhe heute Nachmittag mit Blick auf die Festnahme im Mordfall Walter Lübcke. Viele Details in der Sache wurden nicht bekannt gegeben, mit Verweis eben auf die laufenden Ermittlungen. Wir sprechen ja nun seit einigen Jahren häufiger über rechtsextreme Gewalt. Zum Beispiel die Drohungen des selbsternannten NSU 2.0, die unter anderem auch an PolitikerInnen gingen. Die Gruppe Freital, da hatten wir einen Prozess. Wir hatten rechte Chats bei der Polizei in Frankfurt. Dann gibt es das Hannibal-Netzwerk, das die Taz umfangreich recherchiert hat. Im März, nach dem Attentat in Christchurch in Neuseeland, sagte zu dem Komplex rechter Terror, rechte Gewalt der Rechtsextremismusforscher Matthias Quent im Deutschlandfunk:
Das Risiko für rechten Terror ist im Grunde permanent sehr groß, denn wir haben alle Zutaten. Wir haben eine gesellschaftliche Polarisierung. Wir haben eine Diskussion, in der die Kernthemen der radikalen Rechten, nämlich antimuslimischer Rassismus beispielsweise, sehr hoch auf der öffentlichen Agenda stehen. Wir haben feste rechtsextreme Strukturen, die verankert sind, die vernetzt sind, die hochprofessionell auch sind. Das hat sich nicht nur in Chemnitz gezeigt, auch in verschiedenen anderen Strukturen. Und wir haben eine ganze Reihe von Einzelpersonen, Individuen, die bereit sind, Gewalt zu begehen, die das bekunden und die das auf einem niedrigschwelligen, das bedeutet also nicht gleich terroristisch, aber auf einem Alltagsniveau auch im Grunde permanent durchführen.
Und ein paar Monate später sprach dann sogar der neue Verfassungsschutzpräsident Haldenwang von einer neuen Dynamik im Rechtsextremismus. Inwieweit Lübcke jetzt möglicherweise ein Opfer dieser Dynamik geworden ist, das muss ermittelt werden. Und über diese Gemengelage und die Ermittlungen möchte ich mit unserem Landeskorrespondenten für Hessen sprechen, mit Ludger Fittgau. Wir blicken erstmal noch mal kurz zurück auf das Wochenende. Da gab es ja die ersten Berichte über die Festnahme. Und ich sag mal, dann begann ein Raunen, wer das denn jetzt wohl ist und was der Hintergrund ist. Die FAZ schrieb dann mit Verweis auf Ermittlerkreise etwas von Verbindung in ein rechtsextremes Milieu. Ludger, dieser Verweis auf Ermittlerkreise, was heißt denn das genau? Da plaudert also intern jemand aus dem Nähkästchen, aber so richtig hundertprozentig spruchreif ist das eigentlich noch nicht?
Genau, das sind dann irgendwie sozusagen heimliche Ermittler, man könnte sagen Whistleblower aus den Behörden, die dann sagen, sie haben die und die Sachen gehört oder wissen dann etwas. Aber das sind alles Spekulationen, das ist tatsächlich Geraune, wie du schon sagst, Ann-Kathrin. Und das ist reichlich gemacht worden in den letzten Tagen, immer wieder. Die FAZ hatte dann zum Beispiel vor ein paar Tagen mal gesagt, ja, wir wissen ziemlich genau, dass es im privaten Umfeld ist, der Täter, der mögliche Täter zu suchen. Und dann kam die Wende und jetzt ist es eben dann doch wieder ein politischer Hintergrund. Also das ist schon sehr auffällig gewesen. Dieses sozusagen, weil man eben nichts Hartes hatte, wurde eben spekuliert. Und das hat auch die Ermittler dann irgendwann ziemlich genervt. Die haben dann auch öffentlich gesagt, das stört unsere Ermittlungsarbeit. Und gerade in den ersten Tagen müssen wir hart ermitteln und dürfen da nicht so durch Spekulationen abgelenkt werden.
Ja, aber ich meine, die Polizei hat sich ja auch wirklich sehr, sehr lange sehr, sehr bedeckt gehalten. Dann auch gestern den ganzen Tag. Wir haben im Prinzip heute Nachmittag erst tatsächlich was gehört vom Sprecher des Generalbundesanwaltes. Ich hatte das Gefühl, dass das die Spekulation auch ein bisschen erst möglich gemacht hat. Also da hätten die Behörden ja auch mal ein bisschen mehr sagen können.
Na gut, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die haben von Anfang an, hat Sabine Thurau, die Präsidentin des Landeskriminalamtes Hessen, die ja federführend die Ermittlungen machen, auch weitermachen, jetzt auch beim Generalbundesanwalt, gesagt, wir brauchen in den ersten Tagen, müssen wir unbedingt Erfolge erzielen. Das sind die wichtigsten Tage nach einer solchen Tat. Da dürfen wir nicht, da darf nicht spekuliert werden. Da müssen wir auch versuchen, möglichst frei von Spekulationen zu ermitteln. Mhm. Das haben die von Anfang an auch, da haben sie darum gebeten quasi, die Medien, dass sie da auch ein bisschen die Freiheit haben. Klar, dann kann man sagen, als Pfingsten diese spektakuläre Fähre, Verhaftungsaktion an der Fähre war, da wurde sehr spät berichtet, war aber auch Pfingsten natürlich, also es sind, die waren schon immer dabei, auch diese Ermittler, aber stündlich dann News zu bekommen, ist natürlich in Zeiten medialer Aufgeregtheit und internetgesteuerter Öffentlichkeit ein Wunsch der Medien, das kann man verstehen, aber ich verstehe auch die Ermittler, die sagen, wir brauchen noch ein paar Stunden, um wirklich eine Sache hart zu kriegen oder eben auch nicht.
Der Generalbundesanwalt hat das Ganze jetzt übernommen, auch wenn die Behörden vor Ort für die Ausführung der Ermittlungen zuständig sind. Was wissen wir denn jetzt? Stand Montagnachmittag kurz vor 16:30 über den in Untersuchungshaft sitzenden mutmaßlichen Täter?
Wir wissen, dass er Stefan E. heißt, 45 Jahre alt ist, das wussten wir schon seit gestern, dass die Ermittler davon ausgehen, dass er verdächtig ist, den Walter Lübcke mit einem heimtückischen Kopfschuss getötet zu haben, so heißt es. Und deswegen, weil er eben rechtsextreme Gedanken auch schon in der Vergangenheit geäußert hat und offenbar auch schon verurteilt worden ist wegen rechtsextremer Taten, geht jetzt der Generalbundesanwalt davon aus, dass diese Tat einen rechtsextremen Hintergrund hat. Sie untersuchen auch die möglichen unbekannten Hintermänner der Tat. Das ist, haben Sie auch gerade gesagt vor wenigen Minuten, haben aber bisher noch keine Anhaltspunkte, dass eine rechtsterroristische Vereinigung dort im Hintergrund steht. Aber man wird natürlich schauen, ob es das gibt. Man muss ja auch wissen, der Generalbundesanwalt ist auch im nationalsozialistischen Untergrund aktiv gewesen. Das ist eben auch ein Ermittlungsgebiet. Und wir haben ja eine Struktur, Kassel, Dortmund, wenn das stimmt, was wir so hören über den Verdächtigen, wo möglicherweise eben genau an diesen beiden Orten auch vor genau 10, 13 Jahren zwei NSU-Morde stattgefunden haben. Und da war dieser Mann offenbar schon aktiv, zumindest was man hört. Und dann ist es natürlich schon relevant, dass man genau hinschaut, sind diese Strukturen möglicherweise vorhanden? Gibt es da sowas wie NSU oder NSU 2.0 oder Ähnliches?
Das heißt, wollte man wohlwollend an diese Sache herangehen, könnte man schon sagen, da haben die Behörden ein bisschen was aus dem NSU-Komplex gelernt und gucken jetzt von Anfang an etwas genauer hin, wenn es um Hintermänner geht.
Ja, das haben Sie auch von Anfang an gesagt, das muss man sagen. Gerade die schon genannte Sabine Thurau, die sozusagen Chefermittlerin des LKA, hat gesagt, das ist für uns der wichtigste Tatort seit vielen Jahren. Und wir wollen auch aus dem NSU-Komplex lernen. Wir wollen nicht mehr auf einem Auge blind sein und in alle Richtungen ermitteln. Die haben es immer betont, das muss man sagen, auch als die Medien spekuliert haben über verschiedene Spuren, hat die Ermittlungsbehörde gesagt, nein, wir ermitteln in alle Richtungen, nicht nur privat, sondern auch politisch. Also da muss man schon sagen, das ist eine andere Sprache als noch damals beim NSU, wo man ja quasi nur erstmal in dem privaten Bereich ermittelt hat und im Hintergrund des Opfers ermittelt hat und nicht Richtung Rechtsradikalismus.
Du hast eben schon aus Sicht der Behörden argumentiert und erklärt, warum die gerade in den ersten Tagen ihre Ruhe haben wollten und in Ruhe ermitteln wollten. Trotzdem gibt es jetzt ja vielfach den Vorwurf, dass dieser gesamte Fall, wir reden immerhin von einem Politiker, der mutmaßlich von einem Rechtsextremen erschossen worden ist, medial nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er hätte bekommen müssen. Es gibt auch den Vorwurf, dass wenn das jetzt zum Beispiel ein Islamist gewesen wäre, der da verdächtigt worden wäre, dann hätten wir von Anfang an mehr berichtet. Wie beurteilst du diese Vorwürfe, dass da in der medialen Diskussion, aber auch in der politischen Diskussion, also wenn es um Reaktionen geht, zu wenig geschehen ist?
Also wir können für den Deutschlandfunk sagen, dass wir wirklich von Anfang an berichtet haben, schon am ersten Wochenende da wirklich intensiv drüber berichtet haben und das auch weiter fortgeführt haben. Auch unsere Nachrichtenredaktion war da sehr aktiv, das muss man einfach sagen. Und es ist so, dass schon nach wenigen Tagen es eine zweite Ebene gab. Und das war die Ebene der Hass-Mails und der Hasspostings im Netz, als klar wurde, es gibt so eine Art offene Freude über den Tod von Walter Lübcke im rechtsradikalen Spektrum. Und dann gab es eine sehr schnell auch sehr empörte Äußerungen, beispielsweise des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier oder des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Und eine große Diskussion, ob man jetzt nicht doch die Plattformen Facebook und YouTube, die so etwas laufen lassen, diese Hassmails, diese auch wirklich würdeverletzenden Äußerungen. Auch Tote haben eine Würde. Ja. Es gibt auch eine Würde von Verstorbenen. Und all das wurde ja schnell diskutiert nach wenigen Tagen. Das war die zweite Ebene. Und ich kann das nicht sehen, dass so wenig darüber berichtet wurde, sondern schwankte immer so ein bisschen. Man musste ja auch nicht zu viel spekulieren. Deswegen hat man sich zeitweise auch zurückgenommen. Aber es ist doch jeden Tag immer wieder berichtet worden. Und vor allen Dingen diese zweite Ebene, die gab es sehr früh.
Und trotzdem, wenn wir uns so gerade auch die politischen Reaktionen angucken, das hat schon gedauert, bis da was kam. Das fand ich zumindest ungewöhnlich dafür, dass hier ja tatsächlich auch ein Politiker das Opfer war.
Ja, es gab aber auch große Irritationen. Ich habe das hier in Hessen gemerkt. Das ist ja nun ein bekannter Politiker auch hier in Hessen gewesen, 10 Jahre im Landtag. Die kannten, alle Fraktionen kannten den. Und es gab also sozusagen erst einmal auch sehr große Betroffenheit. Ich kriegte dann auch irgendwie Mails aus den Fraktionen oder habe mit Fraktionsvorsitzenden gesprochen im Landtag, die gesagt haben, wir sind persönlich betroffen, wir kennen den Walter Lübcke. Das ging quer durch alle Parteien. Und die Leute mussten sich auch erstmal sammeln. Und als dann die Trauerfeier war, vor wenigen Tagen in Kassel, da haben auch noch zum Beispiel Minister Tarek Al-Wazir, der stellvertretende Ministerpräsident, gesagt, ich frage mich immer noch, wer tut sowas? Und das ist auch so ein Erschrecken, weil natürlich, wenn es so sich bestätigt, dass da möglicherweise rechtsradikale politische Strukturen dahinter stecken oder wenigstens ein Einzeltäter in der Richtung, dann betrifft das natürlich gerade auch die anderen Politiker genauso, die sich auch bedroht fühlen müssen. Und das ist schon auch eine persönliche Seite, die das Ganze hat.
Und das ist eine Diskussion, die dann jetzt beginnen kann. Ich danke dir erstmal für diese Eindrücke, Ludger.
Bitte.
Am Wochenende hat Ex-Bundespräsident Joachim Gauck Schlagzeilen gemacht. Er fordert nämlich in einem Interview mit dem Spiegel eine erweiterte Toleranz in Richtung rechts. Toleranz erfordere eben nicht jeden, der schwer konservativ ist, für eine Gefahr für die Demokratie zu halten und aus dem demokratischen Spiel am liebsten hinauszudrängen. Und man müsse zwischen rechts, im Sinne von konservativ, und rechtsextremistisch oder rechtsradikal unterscheiden. Man muss natürlich auch dazu sagen, er hat zu diesem Thema gerade ein Buch geschrieben, das genau heute erscheint. Er sagt das Ganze auch im Kontext einer Debatte rund um den Kirchentag, wo es ja darum geht, ob man die AfD nun zum Dialog einlädt. Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, der hat heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk auch nochmal gesagt, man muss argumentieren, nicht ausgrenzen im Umgang mit der Partei. Und er sagt, genau das hat jetzt in Görlitz funktioniert. Dort hat gestern der CDU-Kandidat die Oberbürgermeisterwahl für sich entschieden. Mit 55,2% setzte sich Octavian Ursu gegen Sebastian Wippel von der AfD durch. Görlitz, Stadt in Sachsen, Grenzstadt zu Polen, wunderschöne Altstadt. Um das Ergebnis einzuordnen, habe ich mich mit unserem Landeskorrespondenten Bastian Brandau zusammengeschaltet, um auch vorauszublicken auf die Landtagswahl in Sachsen im September. Und ich habe Bastian zum Einstieg einmal gebeten, 5 Begriffe zu finden, die beschreiben, warum die AfD in Görlitz so viel Unterstützung mobilisiert.
5 Begriffe. Also wir haben auf jeden Fall Ängste. Es geht um Alter, es geht ums Abgehängtsein. Die CDU spielt eine Rolle. Und dann geht es auch um das Thema Rassismus, würde ich sagen. Also es geht um Ängste der Menschen dort an der Grenze vor Grenzkriminalität, diffuse Ängste vor allem möglichen. Es ist eine stark überalterte Region, wo viele junge Leute weggezogen sind. Das merkt man jetzt, wenn man durch die Stadt geht. Und das hat natürlich Auswirkungen in jeglicher Hinsicht. Es ist eine abgehängte Region, das merke ich auch immer, wenn ich versuche, mit dem Zug hinzufahren. Und wenn die Leute versuchen, von Görlitz nach Berlin zu fahren mit dem Zug, dann dauert es heute eben länger als zu Beginn des vorigen Jahrhunderts. Vieles hängt mit der CDU zusammen, die einfach hier in Sachsen seit 1990 den Ministerpräsidenten stellt und damit für vieles verantwortlich ist, was heute eben nicht mehr so läuft, die viel versprochen hat und vieles eben auch nicht halten konnte. Und dann gibt es in Sachsen wie anderswo auch, aber hier scheint er doch irgendwie ein bisschen ausgeprägter zu sein, gibt es einfach einen Rassismus, den die AfD bedient, der dort aufgenommen wird und der auch die Menschen dort dazu bringt, die AfD zu wählen.
Lass uns mal ein Stichwort genauer aufgreifen. Du hast es gesagt, dieses Gefühl der Abgehängtheit, also eine infrastrukturelle Abgehängtheit. Was heißt denn das ganz konkret? Also wenn du versuchst, von Dresden nach Görlitz zu kommen, musst du Stunden einplanen oder am besten direkt erst mit dem Auto fahren oder wie?
Genau, also wenn ich zeitlich unabhängig sein will, dann fahre ich auf jeden Fall mit dem Auto. Der Zug, das dauert gar nicht so lange. Es gibt schnelle Verbindungen, 1:10 dauert es vom Dresdner Bahnhof, Neustädter Bahnhof, um genau zu sein. Aber diese Züge fahren sehr unregelmäßig. Das heißt, ich muss dann gucken, wenn ich nachmittags irgendwann fertig bin, habe ich eventuell Pech, muss mit Umsteigen 1:30 zurückbrauchen. Und wenn der Zug dann gerade weggefahren ist und der nächste, der 1:30 braucht, fährt in 50 Minuten, genau, dann bin ich halt 2,5 Stunden unterwegs für letztendlich um die 100 Kilometer. Und das hängt vor allem damit zusammen, dass diese Strecken nach wie vor nicht elektrifiziert sind. Also ein ewiges Dauerbrenner-Thema ist diese Eisenbahnstrecke von Dresden nach Breslau. Die polnische Seite ist inzwischen bis Görlitz längst elektrifiziert, aber auf der sächsischen Seite eben noch gar nicht. Und das soll eigentlich schon längst mal angegangen werden sein, passiert aber nicht. Und das trägt auf jeden Fall dazu bei, dass die Leute sich dort abgehängt fühlen.
Görlitz liegt ja jetzt direkt an der Grenze. Auf der anderen Seite des Flusses ist schon Polen. Man ist also eigentlich auch im ständigen Kontakt mit anderen. Warum kommt man hier trotzdem mit diesem Thema der Abgrenzung so gut durch?
Ja, diese Grenzöffnung, die hat einfach auch viele Ängste geschürt. Und es ist natürlich auch ein Problem und gewesen und nach wie vor, dass es sowas wie Grenzkriminalität gibt. Gleichzeitig hat Sachsen ja eben in der Polizei gestrichen. Das heißt, die Leute fühlen, haben immer das Gefühl, oder viele Leute dort haben das Gefühl, und das ist etwas, womit die AfD extrem punktet, dass die Leute sagen, wir sind machtlos, wenn da mein Auto geklaut wird, was vorkommt und dann eben irgendwie verschwindet. Ja, und tatsächlich ist das für viele, die sagen dann bei der AfD, mir würde es nichts ausmachen, wenn jeder Fünfte wieder irgendwie kontrolliert würde. Das wäre für mich kein Problem. Also das steht im Widerspruch dessen, was es natürlich dort gelebt wird, diese Europastadt mit der Brücke, über die man einfach geht und dann ist man in Polen oder in Deutschland, je nachdem. Es gibt dort viele Initiativen, es gibt gemeinsame Ratssitzungen auch mit der Partnerstadt Gorzelec, die ich immer falsch ausspreche. Es gibt Vereine und so, aber viele fahren eben auch wirklich nur zum Tanken rüber oder zum Zigaretten holen. Und es gibt tatsächlich jetzt wohl eine Community von, so sagte mir jemand, 4.000 bis 5.000 ja, Polen, die auf der deutschen Seite wohnen, weil es dort die Wohnsituation günstiger ist. Es gibt aber auch Polen, die Wahlkampf gemacht haben für die AfD. Also das gibt es auch. Es gibt da immer wieder gern die Verbindung, die genannt wird zur Regierungspartei Peace, die ja auf den ersten Blick relativ ähnlich tickt, rassistisch und islamfeindlich. Auch wenn denn auf näheren Blick das Verhältnis zu Russland ein sehr, sehr anderes ist. Also man ist hier einfach noch ein bisschen woanders, als man vielleicht in der Region um Luxemburg ist, weil die Sprachbarriere vielleicht auch noch ein bisschen höher ist. Also wenige Deutsche, die einfach Polnisch sprechen, deutlich mehr Polen, die Deutsch sprechen. Genau, das spielt alles eine Rolle und natürlich auch die Grenzkriminalität, die da ist und als Thema bedient werden kann.
Also letztlich dann doch eine ziemlich komplexe Gemengelage. Nun hat es am Ende nicht für die AfD gereicht, weil es auch ein Bündnis sozusagen aus den anderen Parteien gab. Die grüne Kandidatin hat ja auch zurückgezogen und ihre Wählerinnen und Wähler dazu aufgerufen, den CDU-Kandidaten zu wählen. Mit 55,2% hat es dann letztlich gereicht. Aber die Wahlbeteiligung, das fand ich ziemlich faszinierend, die war im zweiten Wahlgang geringer als im ersten Wahlgang, obwohl es doch eigentlich angeblich eine ganze Menge Menschen gab, die unbedingt den AfD-Bürgermeister vermeiden wollten. Hat dich das auch überrascht?
Ich muss sagen, mich hat es ehrlich gesagt weniger überrascht, weil es jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist, dass es in so einem zweiten Wahlgang eine geringere Wahlbeteiligung gibt. Sie ist, glaube ich, um 2% zurückgegangen im Vergleich zum ersten Wahlgang. Aber klar, wenn man jetzt von außen betrachtet, sagt, das war eine Alles-oder-Nichts-Wahl. Ja, von beiden Seiten, ne, müssen eigentlich viel mehr Menschen wählen gehen. So eben auch, was haben wir gesagt, über 40% der Leute haben eben auch nicht gewählt. Denen war das offensichtlich egal. Das ist schon auch bemerkenswert und führt natürlich auch dazu, dass bei so einer knappen, ja fast 50-50-Entscheidung letztendlich der Oberbürgermeister doch mit einer relativ schwachen Legitimierung da reingeht, wenn man jetzt mal auf die Gesamtzahl der Wählenden oder der Wahlberechtigten blickt. Also dahingehend ist das schon überraschend, wobei ich sagen würde, wir haben hier schon ganz andere Wahlbeteiligung auch bei Landtagswahlen erlebt. Von daher war das schon, naja, relativ anständig, würde ich sagen.
Aber was glaubst du denn, was wird das jetzt für die Arbeit von Urso bedeuten, dass die AfD, also der AfD-Kandidat, auch so viele Stimmen bekommen hat und es eben so viele Leute gab, die gar nicht hingegangen sind zur Wahl?
Ja, also ich glaube, tatsächlich ist das jetzt erstmal abgefrühstückt. Es geht ja um die Spitze der Verwaltung in der Stadt. Die Gesetze, aber die Entscheidungen werden letztendlich im Rat getroffen. Und auch dort ist die AfD, die dort vorher gar nicht vertreten war, stärkste Partei bei den Kommunalwahlen. Die waren eben auch vor 3 Wochen bei dieser ersten Runde. Die ist stärkste Partei, aber eben mit weniger als ein Drittel aller Stadträte. Und es gibt in den Räten hier meist keine festen Mehrheiten. Das heißt, die wird er sich suchen müssen. Und da hat er gesagt, mit der AfD will er dabei nicht reden, weil es da eben viele Äußerungen gegeben hat, mit denen er nicht einverstanden ist. Er will aber sehr wohl auf die Wähler der AfD zugehen. Und es gibt eben auch mehrere Bürgerbündnisse hier in diesem Rat, Bürger für Görlitz oder Motor Görlitz, neben ja den klassischen Grünen oder der CDU, die mit drin sitzen. Also da wird er sich seine Mehrheiten suchen. Aber klar, das ist ja schon dem Wahlergebnis nach eine gespaltene Stadt. Und er hat gesagt, er will zumindest auf jeden Fall auf die Wähler zugehen.
Nun ist Görlitz ja auch der Wahlkreis von Kretschmer, dem Ministerpräsidenten von Sachsen. Und der Wahlkreis ist schon bei der Bundestagswahl an die AfD gegangen, nicht mehr an die CDU. Was sagt das eigentlich über sein Standing als Ministerpräsident?
Das war ja zu Beginn sozusagen die Frage. Er hat sein Bundestagsmandat verloren 2017 an die AfD und als Belohnung durfte er dann später Ministerpräsident werden sozusagen. Das wurde viel kritisiert, auch weil er sich damals nicht über die Liste abgesichert hat bei der Bundestagswahl im sicheren Glauben eben diesen Direktplatz zu gewinnen. Die Liste hätte wohl auch nicht gezogen, das nur noch nebenbei. Aber immerhin hat er sich dieses Mal über die Landesliste abgesichert, steht dort auf Platz 1. Und dann geht es natürlich bei so einem Direktwahlkreis eher auch immer ums Symbolische, da geht es ja weniger um die Mehrheiten. Aber das ist klar, das wird ein Wahlkreis sein, da wird die AfD sehr viel investieren, da wird die CDU sehr viel investieren. Und auch die Grüne Franziska Schubert, die jetzt ja eben auch ein knappes Drittel der Stimmen hatte im ersten Wahlgang zur Oberbürgermeisterwahl, die wird dort auch wieder antreten. Und das ist ja auch klar, wenn man 3 oder in manchen anderen Wahlkreisen sind es hier 4 Kandidaten mit ähnlich guten Chancen hat, dann kann man so einen Wahlkreis natürlich auch mit ja, weniger als 30% dann gewinnen. Genau, aber es ist natürlich, also weil du nach dem Standing ja noch gefragt hattest, das ist natürlich schon bedroht, es ist eher symbolisch und das ist ja auch der Grund, warum die AfD vor allem da ganz viel Energie auch in diesen Wahlkampf bisher reingepumpt hat und Material und finanzielle Ressourcen und das auch im September sicher wieder tun wird, weil man natürlich so wie ja auch der jetzige Bundestagsabgeordnete aus Görlitz immer damit punkten kann, dass er eben damals Michael Kretschmer geschlagen hat, wäre das natürlich ein hoher symbolischer Sieg, wenn man es von der AfD wieder schaffen würde, den Ministerpräsidenten, den CDU-Chef zu schlagen in seinem Wahlkreis und in seiner Heimat, wo er geboren und aufgewachsen ist.
Aber siehst du denn da tatsächlich gerade bei der CDU strategisch irgendwie Ansätze, um dem sinnvoll und auch erfolgreich was entgegenzusetzen?
Der AfD?
Ja.
Also nein, das sehe ich tatsächlich im Moment nicht. Ich bin tatsächlich immer ein bisschen fassungslos, dass es scheinbar keine Strategie da so richtig gibt. Denn auf der einen Seite muss man sagen, Kretschmer ist unglaublich aktiv, hat unglaublich viel Geld zur Verfügung aus Steuereinnahmen und jetzt auch aus den Kohlekompromissen. Macht da ganz viel, aber das ist scheinbar wirkungslos. Das bringt die Leute nicht zurück. Und auf der einen Seite, was zum Beispiel unter ihm auch neu ist, er bekennt sich klar gegen Rassismus, für Weltoffenheit, ist in Chemnitz bei Initiativen gewesen oder in Ostritz bei diesem Rechts-Rockt-Nicht-Festival gegen das Neonazi-Festival dort. Aber er reißt das sozusagen immer wieder ein, was er vorgibt, wenn er dann die Identitäre Bewegung und das Zentrum für politische Schönheit in einem Atemzug nennt oder zuletzt die Grünen und die AfD vergleicht. Ja, und so wie er es im Moment macht, sagen zumindest die Umfragen, holt er niemanden der Wähler von der AfD zurück, aber er gibt auch wirklich den Progressiven keinerlei Anlass, die CDU doch zu wählen. Und so ist die einzige Veränderung, die wir in den Umfragen im Moment sehen, die einzigen größeren Veränderungen, die finden derzeit bei den Grünen statt, die ja seit anderthalb Jahren stark zugelegt haben. Bei allen anderen Parteien ist es mehr oder weniger gleich, liegen CDU und AfD ungefähr gleich auf. Und ist vor allem die Frage, ja, wie soll es gegen die AfD eine Regierung geben?
Ja, gegen die AfD oder vielleicht dann ja auch mit, wird da ist ja auch immer noch die Frage nach einer Koalition zwischen CDU und AfD im Raum. Ich meine, Kretschmer sagt zwar immer, das machen wir nicht, aber es gibt ja in der sächsischen CDU auch durchaus Köpfe, die das ein bisschen anders sehen. Also für wie wahrscheinlich hältst du tatsächlich eine mögliche schwarz-blaue Koalition?
Ja, andersrum gefragt, wie wahrscheinlich ist ein schwarz-grün-rot-gelbes Bündnis? Das wäre nach den jetzigen Umfragen sozusagen die andere Alternative, weil die CDU ja auch ein Bündnis mit der Linkspartei ausschließt, anders als zum Beispiel in Brandenburg. Also das wäre natürlich extrem schwer, dieses Vier-Parteien-Bündnis in irgendeiner Form sich vorzustellen und dann da auch wirklich jahrelang mit zu regieren, mit so einem Minimalkonsens, der das Ganze ja noch mehr lähmen würde, als es jetzt im Moment hier mit der schwarz-roten Regierung oft der Fall ist. Ja, es gibt diese Leute, die das durchaus anschieben und wenn man genau hinhört, dann heißt es ja auch immer keine Koalition. Wenn man ganz genau hinhört, heißt es auch immer keine Koalition mit der AfD, aber es gibt eben ja die Gerüchte und die Meinungen, dass es durchaus eine Art der Tolerierung geben könnte, dann nicht mehr mit Kretschmer, weil er das eben so offensiv verteidigt hat, aber es gibt durchaus Exponenten in der CDU, die schließen das eben nicht aus. Und ja, die Frage ist eben, was machen wir mit einem Ergebnis, das eine klare Mehrheit hat für Schwarz-Blau? Es gibt ja auch die ganz offensichtlichen innerlichen Schnittmengen. Ist nur die Frage, ob es wirklich Exponenten gibt, die dieses Experiment wagen wollen. Stichwort Österreich, Ibiza. Aber ich mag das wirklich nicht voraussagen, aber ich halte es für durchaus nicht unwahrscheinlich.
In Thema 3 von der Tag gucken wir heute ins Ausland und zwar nach China über die Station London. Ich sage gleich vorweg, auch dieses Thema trägt in keinster Art und Weise zur Erheiterung bei. Es geht um Mord, um den Missbrauch von Menschen als Ersatzteillager. Eine internationale Organisation, das China Tribunal, hat heute in London einen Bericht vorgestellt. Und die Organisation geht darin der Frage nach, ob in China systematisch Menschen hingerichtet werden, um ihre Organe zu verkaufen. Friedbert Meurer ist unser Korrespondent in London. Friedbert, hat diese Organisation Beweise dafür finden können?
Es ist eine Frage, was man als Beweis definiert. Wahrscheinlich gerichtsfeste Beweise sind das nicht. Da sagt der Vorsitzende dieses Tribunals, Jeffrey Nice, das ist kein Gerichtsverfahren. Man kann nicht in China ermitteln, aber es gibt eine Indizienkette. Ich glaube, es ist diese Indizienkette, endlose Zeugenaussagen, vor allen Dingen von Mitgliedern der Falun Gong-Sekte, die sagen, sie waren inhaftiert, wurden gefoltert, es gab medizinische Untersuchungen, sie mussten viele Tabletten schlucken. Für was? Dafür, dass sie dann getestet werden, ob ihre Organe vielleicht für ein Spenderorgan in Frage kommen. Und so gibt es eine Reihe von Puzzlesteinen, die das Tribunal dazu bewogen hat, heute zu sagen, wir gehen fest davon aus, dass im großen Stil vor allem Mitglieder von Falun Gong, von dieser Sekte, aber auch Uiguren, muslimische Uiguren, zwangsweise dazu gebracht werden, ihre Organe zu spenden und sie werden dabei, so lautet das Urteil, das Ergebnis der Kommission, umgebracht.
Und die Gruppen, die du hier angesprochen hast, das sind ja Gruppen, die generell in China tatsächlich auch zum Teil wie die Uiguren unter Verfolgung leiden, die weggesperrt werden. Also im Prinzip Gruppen, die der chinesischen Regierung nicht genehm sind. Das kann man schon so zusammenfassen.
So sieht es aus. Es gibt endlose Aussagen von Uiguren, von Menschenrechtsorganisationen, von Falun Gong-Mitgliedern, die darauf alle hinweisen, dass die Menschenrechte dieser Volksgruppen in China massiv mit Füßen getreten werden. Und Sir Geoffrey Nice sagt, wir können es vor allen Dingen für Falun Gong belegen.
The tribunal is certain that it was indeed the Falun Gong who were used as a source, possibly the principal source of organs for forced organ harvesting.
Also vielleicht ist es so, wenn das die Hauptquelle für zwangsweise Entnahme von Organen sind. Bei Falun Gong-Leuten, die werden weggesperrt, die gelten als Staatsfeinde. Und da schauen wahrscheinlich oder möglicherweise auch im Land selber viele drüber hinweg.
Ich finde das englische Wort, das er benutzt, um das zu beschreiben, richtig, richtig gruselig. Organ Harvesting, also quasi Organernte. Da läuft es mir irgendwie wirklich kalt den Rücken runter.
Ja, schlimm. Es ist, du kennst vielleicht den Film Die Insel mit Scarlett Johansson 2005, wo da also wirklich sozusagen jeder Mensch seinen Zweitmenschen irgendwo auf dieser Insel leben hat, damit man gegebenenfalls in seinem Leben mal auf die Organe dieses Zweitmenschen zurückgreifen kann. Dieser furchtbare Film ist mir in Erinnerung gekommen. Und Geoffrey Nice sagt, sie haben oder Experten haben in chinesischen Krankenhäusern angerufen und haben sich ausgegeben, als wir sind Patienten oder ich bin ein Arzt und ich will für meinen Patienten ein Organ haben. Und dabei kam dann Folgendes heraus.
The tribunal concluded with certainty that those organs were from people who were alive at the time of the calls and were available to the callers on short notice.
Also, Anruf, ich will ein Organ haben. Antwort aus dem chinesischen Krankenhaus, innerhalb von 2 Wochen kannst du es haben. Mit den passenden Blutwerten, mit den passenden Daten. Das ist nicht möglich, haben viele Ärzte in dieser Anhörung gesagt. Das geht nur, wenn man aus dem Pool von Organspendern, die leben, wenn man Leute umbringt und deren Organe nimmt. Es ist grauenhaft, es ist unvorstellbar, aber das ist die Conclusio des Tribunals.
Und das heißt auch, dass das einzelne Individuum einfach überhaupt nicht zählt, dass das Leben komplett egal ist, dass eigentlich nur die Organe eine Rolle spielen, um sie zu verkaufen.
Es gibt geschätzt 60.000 bis 90.000 Organtransplantationen pro Jahr in China. Auf diese Summe kommt man, wenn man die Meldungen der Krankenhäuser addiert. Die Regierung behauptet, es sind 6.000 Organspenden pro Jahr. Wo kommt dieser gewaltige Unterschied her? Wo kommen die Organe her, die alle in der offiziellen Statistik nicht enthalten sind? Mhm. Und da dann diese Schlussfolgerung, wie du gerade sagst, dann das einzelne Leben von bestimmten Leuten in chinesischen Straflagern ist nichts wert.
Dieses Tribunal, das das alles jetzt versucht hat herauszufinden und das diese umfangreichen Recherchen angestrengt hat, was ist das für eine Organisation?
Ich habe mir auch viel Mühe gegeben, herauszukriegen, welche Leute das sind. Ich würde das mal so sagen, das ist eine Art Graswurzelbewegung. Hm. Sie nennt sich Internationale Koalition gegen den Missbrauch von Organhandel in China. 2014 gegründet. Menschenrechtsanwälte, Wissenschaftler, Ärzte aus Japan, aus Korea, aus den USA, aus Israel hat eine Ärztin berichtet, mein Patient hat in China ein Organ angeboten bekommen, innerhalb von 2 Wochen kann es haben. Für mich war klar, das geht nur, Zitat dieser israelischen Ärztin, wenn da jemand umgebracht wird. Also das sind viele, die sich in Sachen Organtransplantation auskennen. Ein weltweites Netzwerk. Und da gibt es diese große Auffälligkeit in China. Wo kommen diese unglaublich vielen zielgenauen Organe her? Und dann die Indizienkette führt dann in Richtung Falun Gong-Sekte.
Aber immer noch nur eine Indizienkette. Du hast gesagt, es wurden zahlreiche Interviews geführt und tatsächlich vor Ort in China war keinerlei Recherche möglich.
Es war keine Recherche möglich. Der Vorsitzende hat heute einen Zeugen genannt, der berichtet hat, dass er als Arzt gezwungen wurde, jemanden die Organe zu entnehmen, der noch lebte. Der hatte eine Schusswunde in der Brust. Er hat ihm alle Organe, tut mir leid, ich finde es auch schlimm, sowas weiter erzählen zu müssen. Also will ich das mal nicht so ausführlich tun. Das war offenbar jemand, der exekutiert werden sollte. Und die Kugel hat nicht richtig getroffen. Sonderfall. Aber dieser Mensch lebte. Und dieser Arzt hat ausgesagt, er musste das tun.
Okay. Jetzt gibt es diesen Bericht, die Ergebnisse der ganzen Recherche. Und nun?
Und nun fordern diese Anwälte, sollen sich die Regierung darum kümmern. Die Chinesen sagen immer, das ist innere Einmischung. Es hat im November 2018 eine Bundestagsanhörung gegeben in Deutschland. Es hat auch schon Anhörungen im amerikanischen Kongress gegeben. Überall auf der ganzen Welt. Es wird immer abgeblockt von den Chinesen. Das sind Propagandabehauptungen gegen uns. Innere Einmischung. Ziel dieser Anwälte ist es, eine internationale Untersuchung zu ermöglichen. Damit, warum kooperieren die Chinesen nicht? Warum tun sie nichts, um sich selbst zu entlasten? Also eine Untersuchung wird gefordert und die Regierungen werden aufgefordert, endlich etwas zu tun. Die Frage lautet zum Beispiel ganz konkret, wenn so etwas über das Vereinigte Königreich oder die USA berichtet würde, wie groß wäre der Aufschrei? Mhm. Bei China erwartet man irgendwie solche schrecklichen Dinge und dann wird nicht nachgehakt. Die britische Regierung hat bisher gesagt, wir halten die Beweise nicht für zwingend.
Das gesammelte Material der Organisation ist übrigens online verfügbar unter chinatribunal.org. Da gibt es auch zahlreiche Videos zu sehen von den Statements der Befragten. Bisschen Überlänge heute, aber manchmal muss das eben sein. Der Tag am 17. Juni 2019. Fragen und Feedback gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören. Tschüss.